Motorkultur, der Podcast über automobile Underdogs mit Dr. Benny Grasemann und Sascha Filius.
Motorkultur in Essen. Und wir sind in einem Hotelzimmer.
Richtig.
Und zwar Sascha. Und heute haben wir auch noch einen Gast.
Genau.
Und das ist der Frank B. Meyer. Und Frank, erzähl mal ganz kurz, was du eigentlich machst.
Halt, darf ich einen
haben? Ja, unbedingt.
Warum sind wir in Essen?
Ja, wir sind natürlich hier wegen der, sagt man eigentlich Techno-Klassiker oder sagt man Techno-Klassiker?
Also ich sage immer Techno-Klassiker. Ich gehöre auch zu den Leuten, die Jetta sagen und nicht Jetta.
Ja, stimmt, den Disput hatten wir schon mal.
Genau, genau.
Techno-Klassiker wäre natürlich ein Anreiz für sehr junge Leute.
Richtig. Aber das ist die weltgrößte Klassikermesse hier in Essen, jährlich stattfindend über mehrere Tage. Heute ist der erste Tag, heute ist der Pre-Tag.
35. Mal, kann das sein?
Zum 35. Mal oder 34. Mal, ich weiß es gerade nicht. So in dem Dreh. Viele tolle Autos und wir haben uns kompetente Verstärkung geholt. Endlich mal jemand im Podcast, der sich mit Autos auskennt.
Wieso, wer kommt denn noch?
Hallo Frank.
Hallo, ich bin Frank B. Meyer von der Zeitschrift Autobild Klassik. Ich bin da Chefreporter, das heißt, ich finde Themen und recherchiere Geschichten und schreibe sie für das Heft. Und ich betreue unseren kuscheligen Instagram-Kanal, der heißt ganz einfach Autobild Klassik.
Zusammengeschrieben.
Richtig, und mit K und K.
Ja.
So wie ihr, nur umgekehrt.
Genau. Ja, schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich kommen durfte. Ich freue mich.
Super.
Bin geehrt.
Ja, und wir werden jetzt zu dritt versuchen, die Messe so ein bisschen auseinanderzunehmen.
Genau.
Im positiven Sinn.
Genau. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch mal eine Frage stellen, die sich bestimmt die gesamte Autobild-Klassik-Leserschaft stellt. Wofür steht das B in Frank B. Meyer?
Ja. Das B steht für die Unterscheidung zu all den vielen Journalisten, die Frank Meyer heißen. Da gibt es wirklich erstaunlich viele. Und das B habe ich schon sehr, sehr lange. Ich war Student, auf der Suche schon nach einem Volontariat und war mir natürlich darüber klar, dass der Name Frank Meyer, das ist nämlich mein Name, zum einen Auge rein und zum nächsten Auge wieder rausgeht und den merkt sich niemand. Und nun war ich gerade in Amerika gewesen, hatte zwei Semester in Houston, Texas studiert und da hat jeder ein Mittelinitial und Leute waren irritiert, dass ich kein Mittelinitial hatte. Dann kam ich zurück nach Hause, nach Deutschland und da hat ja kaum jemand ein Mittelinitial und ich dachte, das ist vielleicht der kleine Stolperstein und so habe ich mir das B ausgesucht, über das jetzt Leute stolpern können und wie ich gerade merke, offensichtlich wirkt
es. Ja, total. Ja, spannend.
Was hast du da studiert?
Politikwissenschaft.
Politikwissenschaft. Und seit wann bist du bei der Autobild Klassik?
Seit 2010. 2007 wurde Autobild Klassik gegründet. Da war ich noch bei einer anderen Zeitschrift, da habe ich noch Neuwagen gemacht damals. Mhm. Und war nur Leser von Autobild Klassik und war von der ersten Ausgabe an begeistert. Fand es ganz toll, wie Autobild Klassik viel journalistischer an die Themen rangegangen ist, an die Oldtimer-Themen, sich viele Dinge getraut hat, Dinge angefasst hat, die andere mit spitzen Fingern nicht anfassen
wollen. Ja.
Allein auf dem ersten Titel schon die Zeile, die schwulen Schrauber vom Ammersee.
Ja.
Und ein Vergleichstest unter
klassischen Automobilen
auch nicht gegeben.
Ja.
Und dann diese Strecke aus Autos, die eine Gemeinsamkeit hatten, auch das hat es nicht gegeben, wo man sich praktisch einen journalistischen Ansatz schafft, eine Begründung über bestimmte Autos zu berichten. Das hat mich schwer begeistert und da war ich natürlich sehr froh, dass es 2010 geklappt hat. Die erste Stelle, die nur für Autobild Klassik geschaffen wurde, die habe ich dann bekommen. Da freue ich mich heute.
Dann bist du auch schon echt lange dabei.
Seit 2010.
Ja.
14 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Ich gehöre zum Abonnentenstamm der ersten Stunde.
Guter Mann.
Brav. Ich gehöre zum Käuferstamm der ersten Stunde.
Ah, guter Mann. Brav.
Sehr schön. Ja, das Spannende an der Autobild Klassik ist, finde ich, was du eben auch schon gesagt hast, diese Klammern, die manchmal einfach erfunden wurden. Weil das haben zu der Zeit noch nicht die anderen Zeitschriften so in dem Maße gemacht. Und das fand ich, das hat mich immer irgendwie befriedigt beim Lesen. Irgendwie einfach mal so eine inhaltliche Klammer irgendwie über mehrere Fahrzeuge hinweg zu lesen. Das fand ich spannend, fand ich gut.
Es gab intern kein richtiges Wort für diese Strecke.
Ja.
Und ich habe das dann Blechstrecke genannt.
Ja.
Im Unterschied zu den vielen Menschengeschichten, die wir ja auch immer hatten und haben in Autobild Klassik. Und das hat sich ein bisschen verselbstständigt. Alle haben das sofort übernommen und jetzt wird nur noch von der Blechstrecke gesprochen.
Okay.
Die Blechstrecke, mal ja merken.
Ja, spannend.
Ja, schön.
Wir hatten heute, wir haben uns die Füße wund gelaufen, alle drei wahrscheinlich.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. ich glaube, 8 Hallen sind es insgesamt.
Es sind 8 Hallen und dann gibt es noch das Außengelände.
Ja.
Und ich heute würde ich gerne mal meinen Schrittzähler angucken.
Genau. Ja, ja, ja.
ja.
Also wir haben einige Stunden auf der Messe verbracht. Wir sind viel gerannt, auch unabhängig voneinander. Schildert mal eure Eindrücke. Was ist euch aufgefallen, erstmal so im Großen und Ganzen, Benni?
Tja.
Also, mir ist aufgefallen, ich kann ja mal anfangen, viel hochpreisige Fahrzeuge wieder. Ja. Das ist aber auch so typisch Techno-Klassiker.
Ja. Nichts Überraschendes erstmal.
Nichts Überraschendes. Ja. Viel Sportwagen 70er. Ja. Vielleicht auch nochmal mehr als in den Jahren davor. Also es waren wirklich tolle Dinger dabei. Irgendwie ISO Griffo. Den Monteverdi, den wir gesehen haben. Ferrari ganz viel. Porsche natürlich noch und nöcher. 911er.
Es gibt gleich, wenn man reinkommt. Für mich ist es nicht so interessant, muss ich sagen. Und trotzdem ist es beeindruckend, man kommt rein. Nee, man kommt da gar nicht rein. Das ist gar nicht der Haupteingang.
Das ist der. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Also wenn man zu Halle 3 reinkommt, wenn man dort reinkommt, da erwartet einen so ein Porsche-Rondell.
Von Early 911
heißt genau, der Händler, frühe 911er in allen Schattierungen und Variationen. Das ist durchaus beeindruckend, auch wenn man jetzt gar kein so ein großer Porsche-Fan ist. Mhm. Ja, also das so zu sehen in den Farben und in den Ausstattungen, da steht der Buchmann mit dabei.
Genau.
Das finde ich total unterhaltsam.
Das ist der einzig Spannende in der Runde. Also natürlich ist das nicht der einzig Spannende, da gibt es ganz, ganz viele. Ne? Da stand noch ein schöner blauer Turbo 911er, der richtig gut aussah mit einer hellen Innenausstattung. Aber der mir ins Auge gestochen ist, war dieser BB Porsche. Bodo heißt er, ne? Bodo Buchmann, genau, mit den Regenbogenfarben drauf, den 911er, den meinst du?
Genau, den. Ja, genau. Es ist für mich letztlich immer eigentlich gleich auf der Techno-Klassiker. Also ich gehe dann rauf und erstmal gehe ich an diesen ganzen Chromgestalten vorbei. Mhm. Also diese ganzen 60er, 70er Jahre Klassiker. Also ich sehe die und finde die auch irgendwie interessant, aber die sorgen erstmal nicht dafür, dass ich stehen bleibe. Und ich suche dann erstmal so nach anderen Sachen, mit denen ich mich dann länger beschäftigen kann. Und dann ist es meistens so, dass so beim dritten, vierten Rundgang fange ich dann an, mich mit diesen anderen Autos zu beschäftigen. Hm. Also mit diesen sehr teuren Sachen, wo ich dann irgendwie anfange zu gucken, wer hat es eigentlich gemacht? Von wem kommt die Form? Was steckt irgendwie dahinter? Bei so ein paar Autos weiß ich es schon vorher. Also der Monteverdi zum Beispiel. So, da habe ich mich irre gefreut, überhaupt mal einen zu sehen. Ich glaube, der zweite oder dritte, den ich jetzt überhaupt mal davon gesehen habe. Vielleicht sprechen wir auch noch drüber. Mhm. Aber so mache ich das immer. Und dann nehme ich mir nochmal extra Zeit fürs Außengelände, weil das ist so ein Teil für sich. Und ich gehe auch immer durchs Parkhaus.
Okay, Parkhaus mache ich tatsächlich bei der Techno-Klassiker eigentlich nicht.
Ja, jede Messe hat einen Besucherparkplatz und der ist in der Regel total spannend.
Ja. Was mit ihr, Frank?
Habe ich mir auch angesehen, das Parkhaus heute. Ja. Klar sind dann viele Besucher mit ihren Mercedes-Modellen, Mercedes der 80er angereist, teilweise der 90er. Da stand dann auch mal ein gelbes Käfer Cabrio dazwischen, eine Ente, also jetzt nicht die typischen Underdogs. Was Underdogs angeht, ist mir dann sofort der Peugeot 106 aufgefallen, der noch nicht mal ein VTR, sonst wie Sportmodell war, sondern ein ganz normaler.
Ganz normal.
106, der einem vor 5 Jahren vielleicht noch nicht mal aufgefallen wäre, der einem aber heute auffällt, weil die auch so selten geworden
sind. Ja. Hatte Nürburgring-Sticker, ne?
Ja.
Okay, ihr habt denselben Peugeot gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja.
Du, ich glaube, der stand neben deinem Auto. Und deins hat den verdeckt.
Das kann sein, ja, das kann sein.
Ich bin mir nicht sicher.
Meinst du wirklich?
Ja, ich habe den auf alle Fälle gesehen, als wir vorhin zu unseren Autos gegangen. Okay. Ich habe es aber nicht kommentiert. Mir ist nur dieser Nürburgring-Sticker aufgefallen.
Okay, ich habe nicht drauf geachtet.
Auf ich die Beule in Saschas Tür.
Vom Peugeot.
Der hat ja einen Zierstreifen. Ja.
Nee, schön. Ja, tatsächlich Außengelände war ich auch. Habe ich mir auch einige Autos angeguckt, die auch, also es steht ja auch wirklich viel zum Verkauf. Mhm. Ist ja klar, sind viele Händler da. Aber so ein richtiges Angebot, was ich voll locken fand, wo ich auf Anhieb sagen würde, irgendwie so Preis-Leistung, das ist es, habe ich eigentlich nicht gesehen. Bis
der auf Alpha 6.
Der in der Halle stand, genau. Und das war nämlich ein silberner Alpha 6. Und der ist mir ins Auge gesprungen. Der hatte meiner Meinung nach einen attraktiven Preis.
13.900 Euro.
Genau.
Frank, wenn du sowas haben willst.
Kam, wenn ich mich richtig erinnere, aus erster Hand. War sehr gut beieinander. Und war auch, glaube ich, der erste Alpha mit diesem legendären Busso-Motor, mit diesem wohlklingenden V6-Motor.
Eine Melodie.
Ja.
Es ist leider ein später.
Ja, das stört mich jetzt nicht so.
Ja, also es gab die erste Serie, die hatte so 4 Rundscheinwerfer vorne und sah in der Seitlinie, glaube ich, ein bisschen anders aus. Und der, den es da gibt, der hat die eckigen Scheinwerfer, und das finde ich immer total interessant, der hat in der C-Säule hinten hat er so ein Bertone B stilisiert.
Die erste
Serie? Riesig groß. Die zweite.
Okay.
Also das Facelift, wenn man so
will. Ja. Spannend.
Der hat mir gefallen.
Der, ja, mir hat der auch gefallen.
Wir sind schon mittendrin, ne?
Ja.
Wir sind eigentlich schon mitten in der Messe.
Ansonsten, was ist mir noch aufgefallen? Ah, ich habe einen Golf gesehen, der mir sehr gefallen hat. War früher mein Lieblingssondermodell des Golf 2. Stand auf dem Messestand der Dekra, glaube ich. War ein Golf 2 Fire und Ice. Fand ich immer total cool in den 90ern.
Weil du den Film gesehen hast oder obwohl du den Film gesehen hast?
Ich habe den Film nie gesehen.
Ja, deshalb, verstehe, ja.
War das dieses der Bogner-Film?
Das ist das, Willy Bogner, ne? Ja. Da klingelt bei mir irgendwas, aber ja. Den Film dazu habe ich nie gesehen. Ja. Und das ist ja auch sehr komisch, wenn man sagen würde, es ist auch komisch, wenn man sagen würde, Mensch, hier, du lila Innenausstattung und sowas und ein super Auto und lila Metallic, dunkellila Metallic. Ja. Klingt ja jetzt erstmal nicht so attraktiv, aber ich fand das Sondermodell Golf 2, Fire und Ice, fand ich super.
Sehr zeitgeistig. Da habe ich vom inneren Auge sofort die doppelseitige Zeitschriftenanzeige. Die haben ja damals die Autos in meinem Studio fotografiert und immer einen Hintergrund an eine Stange gehängt,
ja,
wo die sie das Auto gestellt haben, aber die Stange mit fotografiert. Das war diese Bildsprache,
ja,
der,
ja,
Zeitschriftenanzeigen damals.
Ja.
Natürlich auch den Fire and Ice.
Ja.
War das einzige Auto, das irgendwie in diesem Bogner-Kosmos entstanden ist? Wahrscheinlich, ne?
Ich glaube schon.
Mir fällt kein anderes Fire and Ice Auto ein.
Was wird der einzige
gewesen? Oder auch Bogner Sondermodell.
Nee.
Es gab ja von anderen Modeschöpfern, gab es ja tatsächlich Peugeot Sondermodell und dergleichen mehr.
Ja, aber Bogner wüsste ich nicht. Golf auch, ne? Etienne Aigner, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht. Und den Fire und Icing gab es, glaube ich, als GTI auch. Also 90 PS, 1,8 Liter, das war, glaube ich, so der Standard. Ist auch ein super Motor im Golf.
Ja.
Und ich glaube, als GTI gab es den. Ich weiß nicht, ob es den vielleicht auch als G60 gab. Ich glaube eher.
Würde mich überraschen.
Ja, ich glaube GTI und 1,8 Liter GT. Das waren die Fire und Ice Sondermodelle mit den schönen Felgen drauf.
Mhm.
Ganz wichtig, Felgen müssen original sein. Diese
polierten
Felgen, richtig. Ja, finde ich ein sehr, sehr stimmiges
Zieht
Auto.
Zieht euch den Zorn einer großen Community auf euch.
Tatsächlich?
Ja, originale das Räder. Ich mag es ja auch.
Bei manchen Sachen muss da ein originaler Radsatz
ja,
sein.
Ja.
Ich glaube, das ist mittlerweile auch in der Golf-Community angekommen, dass bei so einem Modell, bei so einem...
In Teilen.
Bei so einem Fire and Ice der originale Radsatz darauf gehört.
Ich glaube, es steht noch ein Jetta auf der Messe, der auch die Felgen drauf hat.
Was?
Ein Jetta.
Mhm.
Oder ein Jetta.
Tatsächlich, den habe ich nicht gesehen.
Ja, vielleicht erzähle ich auch wieder Quatsch. Aber ich meine, okay, dass ein roter... Was ist denn der Jetta?
Ja.
Okay. Ich glaube, das war ein Jetta.
Okay, siehst du?
Ja, ja. Ich merke, in welche Richtung das geht.
Frank, was ist denn dir noch so aufgefallen an Autos, wo du stehen geblieben bist oder worüber du nachgedacht hast?
In der Galerie, also praktisch in der Mitte des Messes,
ja,
steht ein Sunbeam Venezia.
Oh,
auf dem Sunbeam
Stand. Interessant.
Das ist ja eigentlich die Technik eines Humber Scepter, wer kennt die nicht?
Ja.
Also aus der Roots-Gruppe, aus dem Roots-Konzern, dem britischen. Und dann ist aber eine Karosserie von Touring Milano obendrauf. Touring. Steht auch schon Superleggera mehrmals auf dem Auto. Und das Auto hat ja eine ganz eigenartige Optik. Es hat auch runde Doppelscheinwerfer und über den äußeren Scheinwerfern jeweils so eine Art kleinen gotischen Bogen hat man,
ja,
der so spitz zuläuft. Und über dem zwischen dem Scheinwerfer und dem Bogen ist quasi ein Loch. Also sieht sehr ungewöhnlich
aus. Und weißt du, ob das eine Funktion hat?
Ich habe da reingeschaut, ich habe da reingefühlt.
Ich auch.
Also ich habe nicht gesehen, dass da sehr viel Kühlluft irgendwo hin weitergeleitet wird. Ich glaube, die Luft wird eher gesammelt und dieser kleine gotische Bogen ist zur Verschlechterung der Aerodynamik da, schätze ich.
Okay.
Aber es sieht toll aus.
Ja.
Ist mir auch aufgefallen.
Mhm.
Übrigens, über den Humber Scepter haben wir schon mal gesprochen.
Genau.
Und zwar, als wir ganz am Anfang... Hattest du mal sowas in der Parkung?
Genau.
Du hattest einen Humber Scepter in der Parkung gehabt.
War das ein Humber Scepter oder war das nicht ein Super Snipe?
Weiß ich nicht mehr.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein Humber.
Ja. Ja. Endlich normale Leute.
Ja, ja, na klar. Wo sonst? So. Also das Auto fand ich auch toll. Mhm. So, und gar nicht mit gerechnet. Mhm. So, und habe mich gefreut, das zu sehen. Auch, war auch eine Riesenpleite für Sunbeam.
Ja.
Der kostete ungefähr so viel wie ein Sunbeam Alpine.
Mhm.
Ne, mit V8 und so. Und
Tiger.
Tiger war das?
Ja, Tiger ist mit V8.
Wie komme ich denn auf Alpine gerade?
Das ist dasselbe Auto eigentlich oder das gleiche.
Ach, der Tiger hat den...
Der Airbnb hat den Vierzylinder, der Tiger hat den Achtzylinder.
Ja.
Und ich bin neulich über Prospekte gestolpert, oder nicht gestolpert, sondern ich habe sie gesucht und gefunden. Und war ein deutscher Prospekt dabei über den Sunbeam Alpine V8.
Mhm.
Also es scheint so, das habe ich jetzt nicht noch weiter recherchiert, aber es scheint so, als hätte es doch auch da Vorbehalte darüber gegeben, ein Auto in Deutschland Tiger oder Tiger zu nennen, denn diese Geschichte hatten wir bei Messerschmitt ja schon mal. Die wollten ja den Tiger auch Tiger nennen und haben dann aus rechtlichen Gründen lieber gesagt, TG reicht doch.
Genau.
Und so ähnlich scheint es dann beim Sunbeam auch gewesen zu sein.
Weil, wer hatte die Lizenz, wer hatte die Namensrechte an Tiger?
Jemand anders hat die im Kopf.
War das Krupp Tiger? War das oder irgendein Landmaschinenhersteller?
Ja,
es gibt ja einen großen LKW, Krupp.
Ja.
Krupp Tiger.
Ja, müsste ich nachsehen, habe ich im Kopf.
Könnte sein,
weiß ich nicht. Ähnlich wie mit dem Mustang, der erste Mustang, der in Deutschland verkauft wurde, hieß der T6.
Genau.
Ja.
Ja.
T5 oder
T5? T5 oder T5?
Da bin ich raus.
Ja.
Oh, ist ja kein Underdog, genau.
Naja.
kann man nicht kennen.
Genau. Muss Huch. Was?
Genau das soll nicht passieren. Gib mir mal mein Telefon. Nee, das andere ist meins.
Das andere.
Der Sunbeam Venezia, war das ein Roots-Stand eigentlich? Das war doch ein Club-Stand.
Das ist der Sunbeam-Stand.
Sunbeam-Stand, Sunbeam-Club.
Ja, sehr freundliche Leute dort, die uns übrigens auch sehr schön unterstützt haben. Einer von den Herren ist extra aus Bayern angereist nach Hamburg, um uns mit seinem Sunbeam Alpine auszuhelfen, denn wir haben bei Autobild Classic einen Fünfervergleichstest produziert, der in der nächsten Ausgabe erscheinen wird, mit Roadster der 60er Jahre. Und das ist der zauberhafte, schöne Alpine dabei, ein ganz tolles Auto.
Ja. Aber das machen die Leute auch gerne, ne? Wenn die irgendwie wissen, das Auto kommt in die Zeitung, das wird gewürdigt irgendwie, da gibt es eine coole Fotostrecke von.
Mhm.
Das ist ja auch immer nett dann irgendwie.
Wenn dann richtig. Also es gibt dann Menschen, die ganz schockiert sind, wenn man das Ansinnen an sie heranträgt, dass der Redakteur auch ein bisschen mit dem Auto fährt.
Ja, glaube ich.
Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich fahre immer alleine damit und nicht mal meine Frau.
Will. Der kann das ja gar nicht.
Richtig, aber der Redakteur soll ja dann auch irgendwie einen Fahrbericht, einen Fahreindruck schildern. Aber diejenigen, die das akzeptieren und die dann auch akzeptieren, dass das Auto auch gefahren wird und fotografiert wird und dass man auch eine Strecke möglicherweise zurücklegt zur Teststrecke und wieder zurück, die kommen mit sehr unterschiedlichen Erwartungen, aber es ist noch niemand mit langem Gesicht wieder abgereist. Praktisch alle Privatbesitzer, die uns da helfen, sind auch immer sehr glücklich wieder nach Hause gefahren und haben großen Spaß daran gehabt, nicht nur ihr eigenes Auto zu präsentieren, sondern die jeweils anderen Autos auch kennenzulernen.
Ja, weil man lernt ja auch immer dann die Besitzer der anderen Fahrzeuge auch noch kennen, ne?
Ja.
Und dann schnattert man miteinander. Das ist ja immer nett bei solchen Fotoproduktionen.
Wir nennen das immer gerne Wellness-Wochenende.
Ja.
Okay.
Ich durfte da ja auch schon öfter mal.
Ach, du warst schon mal mit?
Ja, also wir haben halt am PS-Speicher zum Beispiel auch öfter mal Fotoproduktionen gemacht mit Fahrzeugen. Ne? Und dann blickt man ja mal hinter die Kulissen, wie das denn so ist mit den Fahraufnahmen und solchen Geschichten.
Der Mitzieher, habe ich gelernt.
Ja. Was ist der Mitzieher? Kannst du es erklären?
Der Mitzieher ist, ich habe das übrigens neulich selber probiert.
Oh.
Das hat nicht so gut funktioniert. Der Mitzieher ist, wenn man ein Foto von einem fahrenden Auto macht. Und zwar eine Person fotografiert in relativ weiter Entfernung und die andere Person fährt mit dem Auto auf der Straße. Und dann muss man mit dem Auto mitziehen. Gebe ich das so richtig wieder?
Richtig, das ist praktisch die Seitenaufnahme. Man sieht dann am Ende im Foto ein Auto, das seitlich durchs Foto fährt und die Karosserie ist im Idealfall scharf. Und die Räder drehen sich in Bewegungsunschärfe und der Hintergrund ist unscharf. Und das sieht relativ unspektakulär aus, erfordert aber vom Fotografen viel Übung, weil sie ja genau in der Geschwindigkeit des Autos ihr Teleobjektiv mitziehen müssen.
Und daran wird nicht gescheitert.
Und weil sie dementsprechend auch eine längere Verschlusszeit dann nehmen, um den Hintergrund dann natürlich unscharf erscheinen.
So ist es, genau. Sonst wäre der Hintergrund ja scharf, wenn man das mit einer Hundertstel oder weniger...
2000 Sekunden.
Genau, richtig. Dann bringt es nichts, dann kann man das Auto auch gleich hinstellen.
Ja.
So, zurück zur Messe. Der Fotokurs ist hiermit beendet.
Richtig. Der ist, Sunbeam stand. Es gab noch einen Club, der hatte auch eine sehr nette Präsentation. Das war der Citroën Club.
Absolut.
Ja. Also, ja. Die haben ja auch echt einiges an Jubiläen. Also die haben ja aufgelistet, was sie da für Jubiläen haben. Ich kriege das gar nicht mehr zusammen.
50 Jahre Citroën CX.
Und 90 Jahre Traktion
Avant. Genau. Mhm. 75 Jahre Start der Endenproduktion oder irgendwie sowas. 2CV. Was war das noch? Irgendwie Jubiläum der Hydropneumatik oder der gab es auch noch, aber die Jahre kriege ich gerade nicht mehr zusammen.
Und für all das hatten sie, finde ich, tolle Exponate.
Ja, sehr.
Und kurzer Dank an Frank Jesse, der hat mir das alles sehr ausführlich gezeigt und das war total nett. Und für mich war ein ganz besonderes Auto dabei und zwar stand dort ein Citroën CX Prestige, der aus der Flotte von Erich Honecker.
Also der CX mit dem langen Radstand.
Ja, und ich habe heute, ich habe jede Menge gelernt. Ich war immer davon ausgegangen, dass der Prestige grundsätzlich diese leicht erhöhte Dachlinie hat. Und heute habe ich gelernt, dass die frühen die normale Flache hatten. Also diese Erhöhung im Dach wurde später dazu addiert. Und super fand ich die CX, die sie da hatten. Also die hatten
alle
einen, finde ich, einen alle sehr, sehr schönen Serie 1 Break.
Genau.
Ein 2000 in so einem, was ist denn das, so ein
hellbeige.
Innenbraun, toller Zustand, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann hatten sie einen etwas späteren CX25 GTI.
Turbo.
Nach Facelift?
Ja, ich glaube ja.
Große Kunststoffstoßfänger.
Ja, ich glaube, der hatte schon die Kunststoffstange. Ja, der Kombi hatte die Chromstoßstangen noch.
Ja, ich habe ich auch
hatte,
heute gelernt.
Hatte Kunststoff.
Aber die sind ja nicht Chrom, ne? Das sind doch Edelstahlstoßstangen, die poliert sind.
Das weiß ich nicht.
Irgendwie war das heute dort Thema. Und so gut habe ich es mir gemerkt, dass ich es nicht mehr so richtig weiß.
Aber an dem Turbo konnte man sehr schön überall dieses stilisierte T erkennen. Das war mal so ein Modell, wo alles original war. Dieses Turbo T ist halt auf der Hutze. Das ist in den Felgen. Das findet man auch im Innenraum wieder. Also da konnte man überall dieses T finden.
Wie viele Ts sind es?
Oh, das weiß ich nicht.
Wie viele Ts sind es?
Also pro Rad sind es schon mal 2, also sind schon mal 8, auf der Hutze 9, links, rechts 11 und innen...
Ja gut, innen habe ich nicht geguckt.
Innen weiß ich nicht, aber außen sind es dann 11.
Dann natürlich noch das T in Citroën.
Ja, in jedem Ventil.
Turbo.
Genau.
Also das waren tolle Autos und ich finde bei dem ex-Honecker CX finde ich die Ausstattung so interessant. Also weil alle Regierungsfahrzeuge übrigens in der DDR, keins davon hatte eine Lederausstattung. Also die mochten es auf Stoff zu sitzen im Politbüro, was ich nachvollziehen kann.
Aber das war ja auch damals die höherwertige Ausstattung. Also war es Stoff oder war es Velour? War wahrscheinlich Velour dann, oder?
Wahrscheinlich war es Velour,
Zeit war Velour ja auch durchaus teilweise teurer als eine Lederausstattung.
Also ich durfte auf alle Fälle in die Sänfte reingucken, fand das total toll. Also nach wie vor, wenn ich in so einen CX mit Lupentacho gucke, das ist, finde ich, immer ein Fest. Das sieht einfach toll aus. Finde ich total super. Ja. Nicht gepanzert.
Habt ihr ein Lieblings-CX? Also man könnte sich ja aussuchen, Limousine, Break, Prestige, vor Facelift, nach Facelift. Habt ihr da Präferenzen? Ja.
Also ich glaube, ich finde den Vor-Facelift besser und auch die frühe Version noch nicht mit den breiten Kotflügeln, sondern mit den schmalen. Das ist so ein bisschen graziler, so ein bisschen eleganter. Ich weiß nicht, bis wann der jetzt gebaut wurde. Und ich weiß auch nicht, ob in der Variante die Innenausstattung schon zu haben war, die ich gut finde. Das ist die tatsächlich Lederausstattung mit diesen Steppungen.
Mit den,
mit den Knöpfen da drin. Aber wahrscheinlich ist das auch eine frühe Innenausstattung. Also wird es den wahrscheinlich auch in der Kombination geben, schmale Kotflügel und mit dieser gesteppten Lederausstattung. Das finde ich super. Und dann gerne in so einem braunen Ton.
Für mich wäre es ein früher CX.
Ja, genau. Ja.
Ganz früh. Mhm. Ganz früher CX, aber ich bin noch ein bisschen unentschlossen.
Okay.
Gleichzeitig wäre es auch ein Prestige. Aber einer, der schon das hohe Dach hat.
Okay.
Dann... Ja, aber ich glaube, wenn eher ein früher auch, ich würde auch braun, müsste der irgendwie sein.
Ja.
bräunlich außen, braun gerne innen. Ja, so müsste der sein.
Der Prestige macht natürlich viel mehr her, ist aber ja durch die Länge vielleicht auch ein bisschen unförmiger im Profil. Also da finde ich die kurze Variante, die ja auch schon relativ lang ist, eigentlich hübscher.
Weiß ich nicht.
Nee?
Nee, ich finde ja eh bei dieser Form, die ist ja eh interessant. Opron, aber wir wissen auch, es gab ja diese Pininfarina-Studien. Mhm. Es gab diese BMC 1100-Studie, die so ein bisschen kleiner war. Und dann gab es die große.
Die BMC 1800.
Genau, 1800, ja. Pininfarina. Und BMC hatte damals nicht den Mut, nicht die Kohle vielleicht auch, irgendwie sowas. Und dann tauchten diese Autos, oder sagen wir mal, diese Grundform bei Opron wieder auf. Mhm. So, und wenn ich jetzt den GSA und den CX miteinander vergleiche und diese Grundform nehme, dann würde ich eh sagen, stimmiger ist die beim GS. Der wirkt, finde ich, so ein bisschen gestauchter, kompakter. Und ich finde manchmal, dass der Prestige, dadurch, dass der diese Form so ein Stückchen in die Länge zieht, wirkt er für mich manchmal ein kleines Stückchen stimmiger.
Mhm. Weil er dich dann eher an den GS erinnert.
Nee, bei dem GS würde ich grundsätzlich sagen, der übersetzt diese Form am besten.
Ja.
So, ne? Und das wäre für mich so grundsätzlich was. Und beim CX würde ich sagen, ich finde diese Form noch total super, aber irgendwie wirkt sie für mich im Prestige mit dem langen Radstand ein Stückchen besser.
Aber was wäre dein CX? Dein Wahl-CX?
Ja, ich stelle ja die Frage, weil es mir auch nicht so leicht fiel. Ich bin ein großer Fan dieser konkaven Heckscheibe zum Beispiel bei der Limousine. Ich finde jetzt aber schon den Break mit dem langen Radstand und dann auch noch diesen Knick im Dach. Herrlich übertrieben.
Ja, ja.
Vielleicht ist es ein Gimmick, aber es reizt mich einfach. Ich bin ein großer Freund davon. Das heißt jetzt nicht, dass ich deshalb den Tissier Dreiachser noch schöner finde. Mit Hochdach.
Stimmt, den gab's ja auch.
Den Loadrunner.
Ja, der Loadrunner.
Das schon auch. Aber ich hätte, glaube ich, eine große Schwäche. Und da ich ja nun auch schon einen großen Citroën habe, der eine Limousine ist, würde in meinen Fuhrpark natürlich als Komplementärauto oder als Auto, das einen weiteren Zweck erfüllt, den Kombi sehr viel besser passen.
Ja,
das stimmt.
Der Kombi ist auch wesentlich seltener als die Limousine. Also Limousine, finde ich, sieht man häufiger. Mhm. Kombi ist schon seltener.
Ja.
Ein anderes Auto, das mir auf dem Stand gut gefallen hat, das war der SM. Und zwar stand auf dem Stand ein Citroën SM und zwar in der US-Ausführung mit diesen Sealed... Ja, Frank, da guckst du. Frank, soll ich das Gesicht beschreiben? Ein Gesicht, das viele machen, wenn es um US-Ausführungen geht. Frank, und ich habe eine große Schwäche dafür.
Ja.
Es gab vorhin, muss man sagen, auf der Techno-Klassiker fast eine Prügelei zwischen uns, als es um die Baureihe R107, obwohl eigentlich hätte nur ich Prügel bekommen, weil ich der Einzige war, der es gut findet.
Ja.
Ja, das muss man vielleicht auch so sagen. Den fand ich aber schön, weil der so einen geilen Zustand hatte. Und zwar so ein grüner Metallic-Lack. Der SM, genau. Mhm. Weil der wie viele frühe Metallic-Lacke total hinüber war. So. Und das sieht einfach, finde ich, das sieht toll aus.
Also war erster Lack patiniert und...
Super patiniert. Also der Klarlack gab es, glaube ich, bei diesen Metallic-Lacken gar nicht. So sieht der Lack auch aus.
Ja.
Und das gefällt mir einfach total gut. Und dann, wie gesagt, ich habe ein Herz für US-Ausführung, Frank. Das müssen wir hier ertragen. Mhm. Und ja, natürlich, dem fehlen diese geilen 6-Scheinwerfer vorne. Ne? Und das ist ein Jammer. Aber irgendwie gucke ich es mir gerne an, dass es irgendwie so komisch aussieht. Was mich an dem eher stört, ist, dass der eine Automatik ist und dann hat er nicht diese unfassbare Schaltkulisse.
Ja, die ist wundervoll, oder?
Ja. Mit dieser Walze-Rolle, was ist das? Das sieht unfassbar gut aus.
Ja.
So, was hatten wir dann noch? Traction Avant, sagt man das so?
Ich glaube schon.
Sagt man so, ne? Mhm. Da finde ich immer diesen H6 ganz interessant. Also dieser erste Versuch, so hydropneumatisch zu denken, nur an der Hinterachse.
Hinterachse,
so,
genau.
Ne? Wusste ich ehrlich gesagt lange gar nicht. Mhm. Ich hab mir dieses Buch Die großen Citroën vor kurzem mal gekauft.
Von Immo Miklowald.
Und da ist mir das erst klar geworden.
Ja.
So, wusste ich nicht so.
Die hatten noch eine 2CV in Orange, in einem echt tollen Zustand. Und dann hatten die, ich weiß nicht, was es war, direkt daneben, ganz, ganz, ganz früher 2CV.
Wie heißt denn das? TCV?
Nee, TPV.
TPV.
Toute petite voiture. Das ist ein ganz kleines Auto. Das war der Entwicklungscode für das Auto.
Und eine irre Geschichte, ne?
Ja.
Hat das Auto. Ja. Also ich habe mir sagen lassen, also erstmal gibt es super, super wenig davon. Und der ist einer von ganz wenigen, der in einem, was war das, Michelin-Fabrik oder Testgebäude, irgendwie war dieses Auto wohl mehr oder weniger eingemauert in so einem Gebäude.
Ja, Michelin hatte ja vorher schon Citroën übernommen und dann hatten sie dieses TPV, die Tourtür, entwickelt, also quasi die Ente und dachten 1939, so, jetzt ist das Auto ja einigermaßen fertig, dann können wir es ja jetzt auf den Markt bringen. Da kam aber so diese eine Sache dazwischen, nämlich, dass auf einmal östlich von Paris ein gewisser Adolf Hitler meinte, der müsste jetzt mal einen Krieg anzetteln.
Don't mention the war.
Don't mention the war. Und dann haben die Franzosen sich das überlegt und haben gesagt, das ist ein schlechter Zeitpunkt, lass uns vielleicht diese Pause nutzen, das Auto noch weiterzuentwickeln.
Ja.
Und sie haben das Auto ganz, ganz wesentlich weiterentwickelt, man könnte fast sagen neu entwickelt, sodass es besser wurde und vor allem auch, dass es sehr viel günstiger in der Herstellung war. Es hätte also sein können, wenn das Auto 1939 so auf den Markt gekommen wäre, wie es angedacht war, mit Aluminiumblechen und dergleichen mehr, dass es so teuer geworden wäre und gleichzeitig so schlecht mit 9 PS oder weniger und auch wenig praktikabel, mit, auch nicht mit einem elektrischen Anlasser, sondern man hätte den angerissen, ähnlich wie ein Rasenmäher. Dass das ein Misserfolg geworden wäre. Man müsste sich vorstellen, es gäbe also keine erfolgreiches Auto namens Ente.
Ja.
Dieser wirklich extrem traurige Umstand, dass der Krieg losging, hatte dann immerhin den einen Effekt, dass die Ente sehr viel ausgereifter dann 1949 auf den Markt gekommen ist.
Ist ja das
48 auf dem Markt, 47 vorgestellt.
So. Auf dem Stand gibt es ja noch ein Auto eigentlich mit einem Zweitweltkriegsbezug. Also steht noch ein anderer Traction Avant auf der Messe. Übrigens in einem ganz tollen Zustand, auch auf dem André Citroën Stand, der von einer der letzten ist, der 39 nochmal vom Band lief. Und dann war schon Schluss damit. Mhm. Also zumindest einer Vorkriegsproduktion.
Ich habe noch ein Auto gesehen, das hatte ich früher als Spielzeugauto, als Modellauto in Maßstab 1 zu 24. So, in dem Dreh, 1 zu 24 müsste das sein. Ein Land Rover Discovery, der Camel Trophy. In einem vollen Omar.
Ich erinnere mich.
Genau, und das ist tatsächlich ein Original Camel Trophy Land Rover Discovery, der da zum Verkauf stand.
Hast du gesehen, was der gekostet hat?
Ja.
Kannst du es noch abrufen?
Ja, ich denke mal kurz drüber nach.
Ich würde dir erst einmal interessieren, ob das Modellauto einfach waagerecht stand oder ob es auch im 45-Grad-Winkel in Matschetunke stand.
Wie man das erwarten würde.
Ne? Tatsächlich war da Dreck dran. Also das war so mit angesprühten Dreck und Matsch und Schlamm und Werkzeugkästen auf dem Dach, Ersatzrädern auf dem Dach und Wasserkanister hinten an der Heckklappe. So ist das. 75.000 Euro.
Das ist aber ein teurer Disco.
Das ist ein teurer Disco, ja. Also ist ein unterschätztes Auto, finde ich.
Ja.
In dieser ganzen Land Rover, Range Rover Geschichte ist dieser Land Rover Discovery, gerade der erste, so ein bisschen unterschätzt.
Kann ich kurz mal Kimchi mit Sushi einstreuen?
Ja.
Was wenige wissen, den gab es auch als Honda.
Den Land Rover?
Den Land Rover Discovery, den gab es auf dem japanischen Markt gerebadged als Honda.
Haben die nicht sogar
auch exportiert? Ich weiß aber nicht, wie er hieß. Nee, ich meine, die gab es nur, das war so ein Japan-Ding.
Okay.
Das war schon.
Okay. Ja, danke.
Da gibt es aber mehrere Geländewagen, die in anderen Ländern
so
ähnlich gebaut wurden.
Ja,
Mitsubishi hat ja so einen Jeep-Lizenzbau gehabt und der Urland Rover wurde bei Vidal und Sohn in Hamburg auch montiert.
Ja. Bei Minerva in Belgien?
Und
Minerva,
in Belgien, richtig. Ja. Sogar auch einige fürs Militär.
Also das
und nochmal. Ein paar wurden auch in Hamburg gemacht.
Ja.
Jeep ohnehin. Mhm. Also wo überall der Jeep und bei wem so gebaut wurde, ist hochinteressant. Mhm.
Aber was habt ihr noch gesehen? Was hat euch erfreut?
Mir fiel noch auf, und zwar ein ganz frühes russisches Auto. Sowjetunion, muss man sagen. Und zwar, das war ein Gas M20, Pobeda. Pobeda, weil ich habe den in der Urform noch nie gesehen. Also ich kenne ihn, der wurde ja, also vielleicht um es einzuordnen, ich glaube 56 begann die Produktion. Ein sehr amerikanisches Design. Und das Auto wurde lizenziert gebaut bei in Polen bei Warschauer. Später dann FSU. Mhm. Und die haben das Auto noch weit bis in die 70er Jahre gebaut. Aber so leicht verändert. Okay. Also haben wir einen anderen Grill ran gemacht. Mhm. Und dann gab es davon ein Kombi und eine total schrecklich aussehende Limousine. Aber ich habe den so in dieser Urform als Gas M20 noch nicht gesehen. Mhm. Einschränkend muss ich sagen, das Auto war total überrestauriert.
Mhm. Ich habe den gar nicht gesehen.
Man konnte es kaum fotografieren, so hat es geglänzt.
Okay.
So war auch in einem Metallic-Lack, bei dem ich mir nicht vorstellen kann, dass das damals so der Fall gewesen ist.
Okay. So. Der Wagen sieht ja im Grunde genommen aus wie eine Pkw-Karosserie, höher gelegt. Ist das vielleicht das erste SUV?
Ja, das ist eine interessante These. Mhm. Das ist eine gab es nämlich in der Sowjetunion mehrere solche Dinge. Mhm. Also es gab einmal den Pobeda, den gab es hochgesetzt. Und dann gab es aber auch, jetzt muss ich mal überlegen, Moskvitsch 403, kann das sein? Also sagen wir mal, ein frühes Moskvitsch-Modell.
Gab es auch.
Und das gab es auch hochgesetzt.
Mit diesem Schlechtwege-Paket serienmäßig,
genau. Ja. Und zwar noch vor dem AMC Eagle?
Ja, AMC Eagle, ja. AMC auch geiles Auto.
Ja. Ja. Und im Westen Renault Colorale, war so ähnlich wie der
Papier. Renault Colorale?
Ja.
Was da klingelt das? Bei mir gar nichts.
Im Grunde genommen so ähnlich ein Auto, das aussieht wie ein Pkw seiner Zeit. Ja. Also späte 40er, frühe 50er Jahre. Mhm. Aber mit Mörderballonreifen drunter und anständiger Bodenfreiheit.
Okay. Renault Colorale, muss ich nachher mal googeln.
Wir driften schon wieder ab.
Herrlich. Wir driften doch gern, oder?
Ja, das ist ja das Konzept dieses Podcasts. Wir fangen ohne echte Idee an und dann nach 45 Minuten stellen wir fest, wir könnten langsam mal zum Ende kommen.
Oder zum Punkt.
Oder zum Punkt.
Aber bevor wir zum Ende kommen, du hast noch ein Gewinnspiel mitgebracht.
Ich habe ein Gewinnspiel mitgebracht. Wir verlosen heute ein Jahresabonnement der Autobild Klassik.
Was muss ich denn tun, damit ich das jetzt gewinnen kann?
Auf jeden Fall muss man dem Instagram-Kanal der Autobild Klassik folgen und dem Instagram-Kanal von Motorkultur, der Podcast.
Das ist ja schon schwierig genug, denn der Instagram von Motorkultur schreibt sich mit C und mit Unterstrich zwischen Motorkultur und Podcast.
Ganz exakt,
richtig,
ja.
Richtig. Und der Instagram-Kanal von Autobild Klassik schreibt sich mit K und K.
Richtig.
Also drinnen und hinten, nämlich Klassik vorne und hinten mit K.
K und K, wie die Monarchie.
Richtig.
Wie schön, so geht es aus.
So, das ist der erste Schritt.
Aber ich wollte eigentlich noch über zwei, drei Autos sprechen.
Okay. Das war jetzt der Punkt, wo der Schnitt kommt.
Ja, ich werde das aber nicht los. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich will mal über den Goldfisch kurz.
Ach, stimmt. Richtig.
Und zwar, man geht auf den Stand von BMW.
BMW Classic Group, ja.
Ne, und ganz viele interessante Sachen da. Mhm. Und dann steht dort ein riesig großer 7er BMW. Denkt man. Und dann guckt man vorne rein und dann sieht man, ist ein 16-Zylinder-Motor drin. Und ich war so irritiert, weil ich, darüber hatten wir uns auch unterhalten, genau. Ich kannte immer diesen 7er mit diesen sind die Ausklappbomben?
Nee, die sind nicht Luftputzen? Nee, das war der Testträger, war ein klassischer 7er BMW, da haben die einen 16-Zylinder-Motor reingebaut und der hatte hinten, ich glaube an den Seitenteilen, hatte der Lufteinlässe.
Ja.
Und der hatte die Lufteinlässe hinten, weil der Kühler im Kofferraum war, bin ich der Meinung.
Ja, weil der Kühler vorne nicht mehr reinpasst.
Weil der keinen Platz mehr hatte. Mhm. Und als ich um diesen vermeintlichen 7er geschlichen bin, um den Goldfisch auf dem Stand von der Classic Group, habe ich diese Lufthutzen gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich noch zu einem Kollegen gesagt, ja, das ist hier Projektname Goldfisch. Der hatte den Kühler hinten im Kofferraum. Und dann gucke ich vorne rein und sehe da den Kühler. Also ein ganz anderes Auto. Und bei genauerem Hinsehen, du hast mich ja dann aufgeklärt, das ist kein 7er BMW gewesen.
Ein riesiges Auto, muss man sagen.
Das echt ist groß. Einfach eine Karosserie in Anlehnung an den 7er, aber wesentlich breiter, wesentlich länger, wesentlich bulliger.
Wesentlich höher.
Wesentlich höher. Also wie so ein aufgepumpter 7er in einem Format von einem von einem großen Bentley, Maybach, whatever. Ja.
Und ich glaube, da soll es auch platziert sein, eigentlich. Ne?
Klingt wie ein Umbau von SGS Styling Garage. Die Royal-Modelle, die auf einmal 20 Zentimeter breiter wurden.
Ja, irgendwie so. Ja. Der ist mir noch, wirklich, da bin ich lange dran stehen geblieben. Weiß auch, das habe ich noch nie gesehen.
Nee, ich habe den auch noch nicht
gesehen. Immer der Ansicht, der Goldfisch ist dieser 7er BMW.
Genau, mit den Luftrutzen hinten. Ja. Wurden wir eines Besseren belehrt.
Wir könnten ja die Rätselfrage stellen, welches Auto heißt so ähnlich wie der Goldfisch? Und wer das als erster errät und in die Kommentare schreibt, der bekommt das Abo.
Welches Auto heißt so ähnlich
wie der Goldfisch?
Ja, ich würde mitraten wollen, aber ich mach's gerade.
Vielleicht gewinnst du was.
Ja.
Das ist eine gute Frage.
Ja. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ihr müsst dem Instagram-Kanal Autobild Klassik folgen, dem Instagram-Kanal Motokultur-Podcast. Und ihr müsst die Frage beantworten.
Welches Auto heißt so ähnlich wie der Goldfisch?
Sehr gut. Hast du ein Handy mit, Frank?
Ja.
Hast du die App mobile.de?
Ich fürchte, ja.
Oder vergleichbar.
Wir spielen nämlich immer unser kleines mobile.de-Spiel am Ende eines jeden Podcasts. Mhm. Und dazu müsstest du in deine Parkung gehen.
Ja.
Und was haben wir gesagt? Wollen wir den günstigsten rausnehmen?
Die günstigsten sind alle verkauft bei mir.
Okay, dann den günstigsten nicht verkauft.
Darf ich eine Anregung machen?
Ja, gerne.
Wir sind auf der Techno-Klassiker. Die gucken natürlich nach dem teuersten Auto.
Oh. Kann ja beides spielen.
Weil Techno-Klassiker. Wir müssen dazu sagen, wir haben schon mal nach den teuersten Autos bei uns geguckt. Das heißt...
Ja, so bei mir nicht mehr drin.
Okay. So, ich muss jetzt hier neu sortieren.
Preis. Was suchen wir jetzt, den günstigsten?
Den teuersten.
Gut, dann...
Darf ich cheaten?
Wieso?
Weil das erste, das finde ich nicht interessant.
Ach, Moment mal, wieso ist das
denn? Das ist ein BMW Veritas.
Veritas.
Spoon
Roadster. Findest du nicht interessant?
Ich kann jetzt gar... Doch, also interessant ja, aber ich kann gar nichts dazu sagen.
Ach so.
Das ist ein Auto, das ist in meiner Parkung. Jetzt sage ich doch was dazu. weil ich darüber dann mich irgendwie nochmal mich damit beschäftigen will. Mhm. Und deswegen landet das dann da drin.
Mhm, ja.
Okay, soll ich anfangen?
Ja, leg mal los.
Ich muss tatsächlich auch cheaten, weil ein Auto ist komplett over the limit. Das kostet 120.000 Euro. Ich habe es geparkt, weil es aufgetaucht ist, weil es sonst nie zu finden ist. Das ist ein Autech Zagato Stelvio AZ1 in Silber mit 950 Kilometern auf dem Tacho.
Der ewig selbe, ja.
Genau.
Sowas wird gerade angeboten.
Deshalb habe ich ihn geparkt. Ja. Und dem Foto nach zu urteilen, ist das der Händler in Paris. Art del Automobil heißt der, glaube ich. Ne? Ich gucke mal eben nach. Ja, Le Art del Automobil.
Zum Googlen AUTEC, Autech.
Genau.
Und nicht erschrecken, wenn ihr die Fotos seht.
Es ist eine extrem gewöhnungsbedürftige Form.
Darf ich mal hier eine kurze Meinungsabfrage machen?
Ja.
Wie findet ihr denn die Spiegel von dem?
Ich finde, beim Vectra B ist es eleganter gelöst.
Ja, total. Also,
für die, die uns zuhören, und zwar sind bei besagtem Auto sind die vorderen Spiegel in die vorderen Kotflügel eingearbeitet.
Ja, und zwar nicht zur A-Säule hin, sondern relativ weit vorne in Richtung Front des Fahrzeugs. Und das ist eine sehr, sehr eigentümliche Optik.
Es gab ja von Autech ein Auto, das noch dazugehört. Mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Das hat eine viel, viel gefälligere Form. Ist ein bisschen langweiliger.
Okay.
Insgesamt, ich komme jetzt nicht drauf, wie es heißt. Gehört in dieselbe Zeit, ich glaube, technisch ganz, ganz ähnlich.
Basierte, glaube ich, auch auf diesem Nissan Leopard.
Ja.
Das ist quasi, aber jetzt haben wir schon drüber geredet.
Das finde ich total gut.
Nicht zu spät.
Finde ich super.
Zu spät, genau. Also 950 Kilometer auf dem Tacho, erste Hand, scheint aus einer Sammlung zu kommen. 300 PS hat das Auto, oha. Mhm.
Autech finde ich übrigens hochinteressant.
Ja.
Nicht? Also diese ganzen japanischen Randerscheinungen, von denen man hier überhaupt nichts mitbekommt, die dann aber so super interessante Sachen machen. Frank, Zeig mal, was du geparkt hast.
Ja, bei mir steht ein BMW Z1.
Wow, ja, ja.
Zu einem Preis, den ich nie dafür ausgeben würde, aber ich würde sowieso kein Z1 mehr kaufen, weil ich einmal den Zeitpunkt verpasst habe, als sie noch nicht so wahnsinnig teuer waren. Ja. Und weil ich die Möglichkeit gehabt hätte, ein Vorserienauto zu kaufen, das noch nicht final war, in einer Farbe, die nicht in Serie gegangen ist, mit einem Heckstoßfänger, der noch geändert wurde, aus der Hand des damaligen Leiters der Motorenentwicklung, der später in den Vorstand gegangen ist. Und ich habe ein Minütchen zu lange gezögert. Ich hätte dieses Auto haben können. Ich hätte es mir damals auch leisten können. Und das ist mir leider aus der Nase gegangen. Yeah. Und das zwickt mich ein bisschen bis heute.
Ja.
Es hat immerhin den Effekt gehabt, dass ich mein nächstes Auto sehr schnell gekauft habe, bevor es weg war. Ja, und hier haben wir jetzt ein Exemplar, das sage und schreibe für 74.969 Euro angeboten wird bei Honda Vogel in Chemnitz. Mhm. Ein Betrieb, den ich übrigens kenne, weil ich vor vielen, vielen Jahren eine Reportage drüber geschrieben habe. Weil Vogel eigentlich mit Honda verwachsen ist, bis zum Dort hinaus. War damals, glaube ich, der zweitgrößte Honda-Händler in Deutschland und hat eine ganz, ganz spannende Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Ja, und dann verirrt sich offensichtlich auch so ein lila, metallicfarbener Z1 in die Verkaufsräume von Honda Vogel.
Was hat der gelaufen? Welches Baujahr ist das?
Das hier ist ein 91er Baujahr mit 11.300 Kilometern nur runter. Insofern ist der Preis nach dem heutigen Preisgefüge dann auch nicht ungerechtfertigt, auf jeden Fall.
Ja.
Und ich war schon immer, seit das Auto zum ersten Mal vorgestellt wurde, ein großer Freund dieses Z1.
Ja.
Ein wahnsinnig reduziertes Design, ein sehr, sehr fortschrittliches Auto mit sehr vielen innovativen, fortschrittlichen, technischen Details, bis hin zum Auspuff-Endtopf, der in die Aerodynamik integriert war und dergleichen mehr. Und Delta-Ellipse-E-Scheinwerfern, und es fällt einem so viel dazu ein, wenn die meisten Leute nur sagen, das ist doch der mit den Türen, die
in
die Schweller.
Darauf wird der Wagen oftmals reduziert.
Der mit den Türen,
ja, das ist so. Ja. Sozusagen das Gegenstück zur DS, wo jeder sagt, das ist das mit der Hydropneumatik, ja, aber auch mit den Lenkscheinwerfern, mit der Spaceframe-Karosserie und was da noch alles für wahnsinnig viele Ideen drinstecken. Und beim BMW ist es so ähnlich.
Genau. Großartig. Aber es ist eine schöne Farbe. Das ist dieses.
Jo, finde ich auch.
Ist das rot oder lila?
Nein, das ist ein lila Metallic.
Das ist lila Metallic.
Da hätte ich anfangs gedacht, ich möchte auf jeden Fall ein Z1 haben, bloß auf gar keinen Fall in dieser Farbe. Aber das ist ja auch öfter mal Thema in eurem Podcast, wie sich die Beurteilungen, wie sich die Geschmacksurteile über die Jahre auch ändern. Ja. Das ist so ein bisschen wie Plum Crazy bei amerikanischen Muscle Cars.
Genau.
Ich habe zum Beispiel auch mal ein Bertone Coupé vom Alfa Romeo gesehen in seiner ganz ähnlichen Farbe. Sehr apart.
Ja.
Schon schön.
Ja.
Ich habe nebenher, nur damit wir das nochmal festhalten, der andere Autec, ich musste das gerade nochmal klären, das ist der Autec, also auch von Zagato gebaut, und der heißt, ach guck mal, jetzt habe ich hier die Bilder und kann es nicht sagen, welcher das eigentlich ist, der sieht ein bisschen aus wie der Lancia Hyena.
Ja, richtig.
Der heißt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, der heißt Gavia. Autec Gavia.
Ja,
ne? Und er hat halt, finde ich, eine viel, viel gefälligere Form. Man könnte sagen, auch ein bisschen die langweiligere. Ne?
Ja.
So.
Hast du schon gesagt, jetzt bist du dran.
Meine Parkung ist richtig teuer. Ein Fassel Vega.
HK500.
HK500. Und ich, also hier auf der Messe stehen ja auch
echt,
einige Fassel Vega. Ne?
Ja.
Meine Güte.
Ich glaube, es gibt wenig Autos, wo wirklich alle Leute sich einig sind, das ist ein schönes Auto. Und beim HK500 ist das so.
Unglaublich schön.
Also ich kenne niemanden, der sagt, oh, was ist das denn? Nee, die Form stimmt nicht, nee, die mag ich nicht. Sondern das ist wirklich ein Traumauto.
Ja. Also auch wenn ich jetzt gerade wieder gucke und mir so die Innenraumbilder angucke.
Mhm.
Also wie dieses Cockpit aussieht.
Mhm.
Irre.
Das sieht aus wie Holz übrigens.
Sieht aus wie eine Schrankwand.
Es ist aber kein Holz.
Ist es kein Holz?
Nein.
Ne?
Es ist Metall und die Holzmaserung wurde drauf gemalt.
Ah, okay.
Irre.
Ja.
Irre.
Wahnsinn.
Erzähl mal was zu den Daten. Was kostet der? Welches Baujahr?
Das Auto ist ein Schnäppchen. Kostet 147.500 Euro. hat 6.680 Kilometer hinter sich und ist Baujahr 1959, 330 PS.
Mhm. Also ich habe schon teure HK 500 gesehen.
Mhm. Ach, finde ich das gut. Wird verkauft von der Cargold Collection. Mhm.
Darf ich eine Schippe Dreck in den Wein schütten?
Auf jeden Fall.
Schütte.
Ich liebe den HK 500. Ich bete dieses Design an und habe immer davon geträumt, eines Tages mal einen zu fahren. Okay. Und eines Tages war es dann soweit.
Ja.
Und er klingt ganz wundervoll mit seinem Chrysler V8. Und er sieht immer noch ganz wundervoll aus. Und er fährt ganz, ganz furchtbar.
Ernsthaft?
Man kann keine gerade Linie damit fahren. Das Fahrwerk ist dermaßen schlecht. Wir hatten schon einen Testwagen von einem privaten Besitzer, der das Fahrwerk schon hat verbessern lassen. Mit strafferen Buchsen und alles sehr viel schöner. Und eine Sache, die wir ja gern machen bei Autobild Classic, sind die Mitfahraufnahmen, sodass der Fotograf im vorderen Auto aus dem vorderen Auto raushängt und die hinterfahrenden Autos aufnimmt.
Natürlich
und
nur auf abgesicherten Gebiet.
Und so ist es. Und wir waren auf unserer Teststrecke in Parchim auf dem Flughafen.
Ja,
und da sind ja so ganz, ganz lange gerade Striche drauf, auf dem Taxiway des Flughafens.
Ja.
Und es sollte ja keine Schwierigkeit sein, einem geraden Strich zu folgen, wenn man nüchtern ist. Ich war nüchtern und bei 40 km/h ist es mir kaum gelungen, dieses Auto den Strich entlang zu fahren.
Okay.
Weil es so unglaublich schlecht fährt.
Okay. Das überrascht mich jetzt. Aber trotzdem, das Design unangefochten gut.
Unbedingt.
Unfassbar schön.
Deshalb spart euch wie viel sollte der kosten?
147.
Kauft euch das als Modellauto und guckt das Auto einfach
an. Also nicht kaufen.
Nicht kaufen. Ich soll es nicht kaufen.
Nee, mach mal nicht.
Okay. Ja,
oder nur in den Vorgarten stellen.
Nee, dann mach ich nicht. Ich mach's nicht.
Ja, schön.
Das war's. Aus Essen.
Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Es war mir eine Ehre und eine Freude, bei euch zu Gast zu sein.
Vielen Dank, dass du
schön,
da warst.
Schön, dass du da gewesen bist, ja.
Danke.
Und alle, die jetzt zuhören, wissen hoffentlich, was zu tun ist. Und zwar Autobild Classic auf Instagram folgen, Motorkultur Podcast auf Instagram folgen und erraten, was das andere Auto ist, wie war es jetzt? Du kriegst nicht mehr zusammen.
Das Auto, das so ähnlich heißt wie der Goldfisch.
Das andere Auto, das so ähnlich heißt wie der Goldfisch.
Und die richtige Antwort ist natürlich die, die wir im Kopf haben.
Ja.
Nicht irgendein.
Ja.
Das entscheiden wir spontan.
Ach so.
Was dann richtig ist.
Ja. Alles klar.
Macht's gut.
Macht's gut.
Herzlichen Dank.
Tschüss. Ciao.